Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Ja, hat direkt geklappt. Auf Anhieb hier. Du weißt, mit Technik kennst du dich aus.
Ja, in manchen Bereichen kenne ich mich sogar sehr gut aus in der Technik. In manchen weniger, aber ja, hat funktioniert. Der Ton ist hoffentlich gut.
Ton ist gut. Sogar mit Hintergrundbeleuchtung. Sogar dein Werbefilm läuft, glaube ich. Mensch, bist du an alles gedacht?
Genau.
Da merkt man den Filmemacher durch und durch.
Ja, also klar, Filme machen ist mein Leben, meine Berufung und mein Beruf. Und natürlich möchte man, wenn ich heute die Möglichkeit habe, mit dir heute was zu machen, klar, das freut mich. Danke für die Einladung und ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Da wird mit Sicherheit der eine oder andere auch extrem viel von dir lernen können, weil du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Ich werde da einfach mal langsam so Stück für Stück durchgehen und dann werden wir sicher halt das eine oder andere aus sich rauskitzeln können. Erstmal natürlich für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du und genau, wo kommst du her?
Ja, also ich heiße Christian Hepp, ich komme aus Wangen im Allgäu, das ist in Süddeutschland. Also ja, also in Baden-Württemberg liegt Wangen im Allgäu. Und das liegt gar nicht so weit weg vom Bodensee. Nach München sind es 2 Stunden, nach Stuttgart sind es 2 Stunden, nach Zürich sind es 2 Stunden, nach Österreich sind es 20 Minuten. Also liegt eigentlich schön zentral hier und ich muss sagen, total schöne Landschaft, schöne Leute.
Schöne Landschaft. Leute ist wichtig, du bist ja auch da, ne?
Genau, und ich bin Filmemacher, also speziell Werbefilmmacher, jetzt seit 13 Jahren, also als ich 30 war, habe ich mich selbstständig gemacht. Das war im Mai 2010 und ja, seither stehe ich auf eigenen Füßen mit meinem Business und genau, und freue mich und habe mich jetzt eben dazu entschieden, dass ich an deinem Programm eben teilnehme, an deinem Coaching, um noch zu lernen, um weiterzukommen. Ja.
Sehr gut, so muss das sein, Christian, hier weiter vorwärts. Für die Leute, die für Podcast gerade hören, die sehen das nicht, aber du hast da hinten so richtig fette Boxen aufgestellt. Ist das, also hast auch irgendwas mit, natürlich Imagefilm hat ja was mit Ton zu tun, aber hast du auch irgendwas Separates mit Ton oder keine Ahnung, es gibt ja einige, die machen so DJ oder sowas noch nebenbei oder Tonstudio oder sowas. Ist das bei dir auch so oder wolltest du einfach nur, wenn du Videoschnitten machst, richtig die volle Dröhnung haben?
Ja, mit voller Dröhnung hat es jetzt gar nicht so viel zu tun. Natürlich gebe ich mir auch manchmal die volle Dröhnung, wenn ich mal Musik höre in der Pause oder so. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass ich halt einen guten, sauberen Ton habe. Wenn ich meine, also das sind spezielle Abhörboxen, Abhörmonitore von Yamaha und da habe ich auch eine externe Hardware und die sieht man jetzt da nicht, die ist hinter meinem Schnittrechner versteckt und da kann ich eben die Geräusche ganz gut und genau wahrnehmen. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Ton mischt oder bei Imagefilmen und wenn man noch eine Person hat, die spricht, also ein Sprecher oder wenn man auch Interviews macht, einfach, ja, dass ich qualitativ hochwertigen Ton den Kunden bekomme.
Also merk schon, Ton ist dir auf jeden Fall extrem wichtig. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, das, was aus dem Lautsprecher kommt oder aus meinen Kopfhörern, das reicht mir so, ne? Aber da gibt es ja schon ordentlich Wert drauf. Wie machst du das mit dem Interview? Also was für ein Mikrofon nimmst du jetzt, wenn du jetzt zum Kunden fährst und nimmst ein Interview auf? Was hast du dir besser besorgt?
Ja, also wenn ich zum Kunden fahre, habe ich meistens genau, also kommt drauf an, oft ist es bei Imagefilmen ja eigentlich gar nicht so, dass man was aufnimmt. Eher so bei Recruiting-Filmen, hätte ich jetzt gesagt. Oder bei reinen Interviews habe ich dann von Rode das Wireless Go. Das ist eine recht kleine Funkstrecke. Und ich muss sagen, ist super. Die kann man halt direkt hier dem Kunden so einklipsen oder auch mal relativ spontan in der Aktion oder so. Muss man gar nicht unbedingt das Lavalier-Mikrofon setzen, sondern kann die Funkstrecke einfach so hier einklipsen. Ich habe es jetzt gerade nicht griffbereit,
Nicht
aber
schlimm.
die Funkstrecke, die ist recht cool und mit der bin ich recht glücklich. Ja.
Ja,
Rode
sehr geil. So muss das sein. Dann fangen wir ganz vorne an. Du hast gesagt, mit 30 hätte ich komplett selbstständig gemacht in dem Bereich, aber du hast ja wahrscheinlich, du hast ja nicht gesagt, ja, okay, heute werde ich selbstständig und das mit Film, sondern es gab ja eine Vorgeschichte. Wie kam es denn allgemein zum Film? Also warum hast du nicht gesagt, keine Ahnung, du wirst Dachdecker oder Maler oder keine Ahnung was, Taxifahrer? Warum hast du gesagt, Film ist das, was du machen willst und wie bist du zur ersten Kamera gekommen?
Ja, also angefangen hat es bei mir eigentlich schon recht früh, dass ich mich für Fotografie interessiert habe. Also auch schon in der Schule. Da gab es dann so eine Foto-AG, wo man in der Dunkelkammer die Fotos selber entwickeln konnte, ja, mit dem Negativ und in die verschiedenen Bäder die Fotos dann eingetaucht habe. Das fand ich schon immer sehr interessant und auch so Gestaltung und Design. Hat mir immer schon sehr getaugt, ja. Aber ich habe dann nach der Schule erstmal einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen, der nichts mit Fotografie und Film zu tun hat. Und ja, da bin ich dann nicht so glücklich geworden oder war nicht so glücklich in der Zeit. Also da war mir dann schon relativ schnell klar, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte. Deswegen habe ich dann diese Ausbildung, diese kaufmännische Ausbildung fertig gemacht und bin danach eben direkt umgeschwenkt Richtung Film. Also damals gab es halt so die ersten Fotoapparate, wo man auch so ein bisschen Film machen konnte. Also das war noch nicht so wie heute, das war vor 20 Jahren, ja, oder 25, nee, 20 Jahren sowas. 20 Jahren, wo man halt schlechte Qualität hatte, aber die konnten halt gerade so filmen jetzt und da habe ich dann angefangen, dass ich das ausprobiert habe und tatsächlich auch die ersten Schnitte im Windows Movie Maker gemacht habe. Den
Solange es geht, ne, klar.
hat damals funktioniert, das waren die ersten Schnitte. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, also wollte jetzt erstmal wissen, ob mir das ganze Business überhaupt taugt, ja, weil. Hätte ja sein können, das ist jetzt irgendwie nur so ein Homefurz oder sowas in der Art. Und deswegen bin ich dann nach München für ein Jahr lang und habe bei Storyhouse Productions, also das ist die Produktionsfirma für ProSieben
Geil.
Galileo, gearbeitet. Und da war ich auch bei ProSieben und im Studio war auch Protagonist mal bei irgendwelchen Galileo-Sendungen mit dabei. Ich glaube, die Sendung gibt es heute noch, Galileo. Habe schon lange nicht mehr geschaut, ehrlich gesagt. Und beim DSF war ich auch noch ein halbes Jahr. Genau.
Geil,
Also
also.
heute heißt es Sport 1, damals war es DSF. Da gab es die Sendung Der Checker, die kennen vielleicht manche noch. Wurde dann auch später adaptiert von RTL 2. Und das sind so Gebrauchtwagenhändler. Ich weiß nicht, ob du die
Ja.
Sendung kennst. Ja, genau. Das war damals so der Beginn. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, alles klar. Das ist die richtige Richtung, das mache ich. Und die Frage war dann halt wie, ja? Also wie mache ich jetzt weiter? Ja? Soll ich ein Studium machen? Soll ich eine Ausbildung machen? Und in der Medienbranche, gerade wo ich da war in München, da ist es eigentlich gang und gäbe, dass es da Volontariatstellen gibt. Also Volontariat, das kennen nicht so viele Leute, also die aus der Medienbranche. Das sind praktisch wie eine innerbetriebliche Ausbildung, sage ich mal, ohne Schule. Das läuft alles rein innerbetrieblich ab. Und da habe ich dann eine Volontariatsstelle ergattern können, aber allerdings dann in Ravensburg. Also es hat mich wieder zurückgezogen ins schwäbische Gefilde. Und dann habe ich da 2 Jahre lang mein Volontariat gemacht in Ravensburg. Und ja, dann direkt danach selbstständig.
Jawohl, ich kenne mich mit Volontariat nicht so aus. Ist das dann bezahlt? Das kriegt man dafür was? Oder?
Das ist bezahlt, also das sind sogar ganz gut bezahlt. Also besser als eine normale Ausbildung zum Mediengestalter in Bild und Ton. Ja,
Ja,
also
geil. So guter Einstieg. Was waren jetzt so deine Hauptaufgaben? Was musstest du machen? Also warst du schon dort direkt Film oder war es auch Ton oder mussten sie Regie oder warst du Mädchen
Also,
für alles? Was war so der.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Ja,
Da muss
alles
man
gemacht,
heute
ja.
mal klein anfangen. Und natürlich ist man am Anfang erstmal Kameraassistent und ja, kleine Brötchen backen auf jeden Fall.
Kaffeebrigger.
Gott sei Dank nicht. Also eher Kaffeetrinker. Ja, also im Prinzip ist es ganz wichtig, dass man großes Interesse zeigt und Learning by Doing macht. Das ist das Allerwichtigste und sich einfach dafür interessiert, die Motivation aufbringt. Ja, weil sonst geht es eigentlich auch gar nicht.
Ja, du bist dann nach München extra gezogen dafür?
Ich bin nach München gezogen dafür,
Ja, krass, aber das zeigt ja auch, dass du da extremes Interesse dann hattest, weil extra nach München jetzt ziehen und das dann dort zu machen und dann ein Jahr mal so Volontariat zu machen, das jetzt sage ich aber auch nicht einfach mal so. Also da hat man ja schon gemerkt, du wolltest schon wirklich mal testen und gucken, wie das wirklich ist da, ne?
ja. Doch, auf jeden Fall. Also zu der Zeit dachte ich auch noch, okay, ich werde wahrscheinlich beim Fernsehen landen, also bei TV, weil Internet so wie heute gab es damals noch nicht. Also gab es schon, aber wenn man halt YouTube gucken wollte, musste man so vorpuffern. Unvorstellbar. Und heute kann man das alles übers Handy machen. Ja, das hat mir natürlich jetzt so bei meinem Werdegang natürlich auch mit in die Karten gespielt, sage ich mal, oder beziehungsweise das war dann nicht so geplant, ganz am Anfang, sage ich mal, dass ich mich selbst schon mache als Werbefilmer, sondern dachte ich zuerst noch, ja, vielleicht werde ich mal reiner Cutter, ja, weil ich das schon sehr interessant finde und auch wirklich sehr außergewöhnlich, was die Cutter, also die richtigen Profi-Cutter bei so Produktionsfirmen, was die leisten und was die drauf haben und wie viel Rohmaterial, die verarbeiten, gerade jetzt auch jetzt bei Galileo, wie viel Rohmaterial es ist und was da alles in Vorbereitung auch drinsteckt, die Redakteure, um so einen 15-Minuten-Beitrag zu machen. Also das ist schon echt krass. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man da nicht selber ja, mal dabei war und sich das so einen Prozess begleiten konnte. Ja.
Glaube ich, das glaube ich. Wie ist das? Warum hast du dann dich komplett selbstständig gemacht? Warum hast du dir nicht so einen Platz bei der Sendung gesucht? Oder wollten die dann nicht? Oder wie kam das, dass du dann sozusagen dich selbstständig gemacht hast?
Es gab damals noch Existenzgründerzuschuss.
Glaube ich, gibt es heute auch noch, glaube ich,
Ich
ja.
glaube glaub aber nicht mehr in dem Maße und irgendwie, ja, also die Leute, die halt, ich sage jetzt mal, sich engagiert haben, oder die Motivation gezeigt haben, die waren eigentlich alles selbstständig. Und das ist es auch in der Branche nicht unüblich. Ja, also viele Agenturen oder Produktionsfirmen, die stellen, sagen, ja, wir haben 10 Leute und machen 10 Passfotos auf ihre Website rein oder ein Gruppenfoto und 6 von den Leuten sind wahrscheinlich freie Kameramänner oder freie Cutter, die auch bei anderen Produktionen halt mitarbeiten oder für andere Firmen.
Ach so, also
Und
dachtest du dir schon, du machst dich selbstständig und kannst dann auch noch bei den Produktionsfirmen dann als Selbstständiger mal so wieder mitwirken, so?
ja, genau. Also ich habe, wie soll ich sagen? Ja, natürlich hat man auch mit der Zeit so ein gewisses Netzwerk und da, wo ich mein Volontariat gemacht habe, da war schon irgendwie auch klar, okay, das wird auf jeden Fall ein Kunde von mir und bei dem kann ich Aufträge machen am Anfang, dass ich da so ein gewisses Standbein habe, ja. Und dann war mir schon auch klar, okay, dann muss ich natürlich gucken, wo kriege ich woanders auch noch Aufträge her. Ja. Und ja, das hat dann fast immer ganz gut funktioniert.
Sehr gut. Ja, ist ja eigentlich ganz gut, dass du da nicht fest gelandet bist in der Produktionsfirma, weil im Fernsehen das Budget, also ich habe sehr viele, die tatsächlich jetzt aktuell vom Fernsehen wechseln und zu mir kommen in die Selbstständigkeit, weil das Budget natürlich im Fernsehen immer mehr jetzt rausgezogen wird, ne? Weil durch die Jahre jetzt, durch das Internet, die ganzen Firmen gehen ja jetzt, sag ich mal, ins Internet und geben dort ihre Werbemaßnahmen natürlich aus und weniger natürlich in die Werbespots, weil ja kaum jemand noch wirklich regelmäßig Fernsehen schaut, sondern jeder guckt sich ja das an, was er will, zu Hause, auf dem Handy oder auf dem Laptop dann dementsprechend. Und deswegen wird halt immer weniger am Fernsehen und bezahlen natürlich dann die Leute auch dann dementsprechend, wenn weniger Geld da ist, werden natürlich auch die gewisse Sachen auch gekürzt und so, ne? Und dann sagen die, ja, okay, gut, dann mache ich mich wieder selbstständig. Weil als Selbstständiger hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, gerade im Filmbereich ist ja, sag ich mal, das Einkommen nach oben hin relativ weit gut bezahlt, ne? Wenn du, sag ich mal, als kleiner Filmemacher anfängst mit 2.500. Also es gibt ja auch zum Beispiel mein anderer Kunde, Patrick Müller, der nimmt ja mindestens 6.000 für einen Imagefilm und nach oben hin ist ja auch alles offen, ne? Und wenn natürlich so ein, was weiß ich, Mercedes-Deal oder sowas mit Benz, was er letztes Mal gemacht hat, auch über 100 oder 150.000, glaube ich sogar, klar ist dann natürlich dann Produktionskosten und Pipapo und was da jetzt noch rauskommt, aber da wird trotzdem ein richtig erheblicher Happen rauskommen, das natürlich dann in selbstständiger Basis schon ein bisschen lukrativer als wenn man da festangestellt ist, ne?
Also A, das und B natürlich auch, ist es die Abwechslung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel bei einem Fernsehsender in einer gewissen Abteilung zu arbeiten oder auch bei einem regionalen Fernseh, also bei einer regionalen Fernsehproduktionsfirma jetzt irgendwie hier in der Gegend, das wäre mir jetzt persönlich zu einseitig. Ja. Also jetzt jeden Tag irgendwie nur Nachrichten oder News zu finden oder. Also ich merke es einfach auch, sage ich ganz ehrlich, rumzukommen, mal in Stuttgart zu sein, mal in München zu sein, mal in Zürich zu sein. Ja, das finde ich einfach schön, dass man so viele verschiedene Einblicke hat. Also ich weiß gar nicht, in welcher Branche ich noch nicht gefilmt habe. Also es gibt sicherlich eine Branche, wo ich noch nicht war, aber sie fällt mir jetzt auf einen Blick gar nicht ein. Ja. Und man lernt immer neue Menschen kennen und die Leute freuen sich, wenn man kommt. Natürlich sind dann auch alle gespannt, wie wird denn der Film? Also nach jedem Dreh sagt der Kunde, also ich bin echt gespannt, wie der Film wird. Immer. Also dann sage ich ja, also ich auch. Weil ich mache ja den kreativen Prozess aus dem Rohmaterial und ja, hinterher sind die Kunden happy dann, wenn sie es sehen. Das ist schon, also das ist einfach was Langlebigeres irgendwie für mich, finde ich. Und ja, und man hat was Eigenes komplett alleine geschaffen. Das ist schon auch der Reiz, das so zu machen. Ja.
Sehr gut. Gibt es bei dir so einen Richtwert, wo du sagst, so und so viele Minuten sollte aktuell so ein Imagefilm bei dir sein und so einem gewissen Maß?
Ja, also so pauschal würde ich das jetzt nicht sagen. Manche Leute sagen, ja, den offiziellen Imagefilm, den gibt es ja gar nicht mehr oder der ist ausgelutscht. Also ganz so sehe ich das nicht. Also ich mache gerne Produktionen, Imagefilme, die eine Minute dauern, tatsächlich. Also wenn es jetzt ein Kunde ist, der sagt, ich brauche einfach einen Film, ja, der soll auf die Website, der soll auf Facebook, der soll auf LinkedIn oder auch auf Instagram. Da sage ich, okay, eine Minute reicht völlig aus. Ja. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie eine komplexere Produktion ist oder irgendwie auch ein Produktfilm eher, wo es auch so ins Fachspezifische reingeht, dann würde ich sagen, ja gut, da kann man auch mal länger machen. Da kann man auch mal 3 Minuten machen. Funktioniert auch. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass der Schnitt sich schon sehr, sehr gewandelt hat in den letzten Jahren. Auch die Art zu filmen hat sich sehr, sehr gewandelt. Gerade mit den ganzen Gimmicks, die man halt mittlerweile hat, also von Gimbal und Drohnen und GoPro und Licht, ja, Slider, was es so alles gibt. Drohne natürlich, nicht zu vergessen. Also, wenn ich heute schneide, ein Bild, das steht ja niemals, also selten länger als 3 oder 4 Sekunden. Ja. Und von dem her kann man in einer Minute schon sehr, sehr viel reinpacken, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich auch. Tatsächlich auch, weil natürlich das Leben immer schnelllebiger wird und auch durch die Aufmerksamkeitsspanne, durch TikTok und sowas natürlich alles so ein bisschen geringer wird. Zudem glaube ich aber andersherum auch wieder, Es gibt an sich keinen langweiligen, es gibt nicht zu kurz, sondern es gibt, wenn dann überhaupt, einen langweiligen Film. Also wenn die Leute früher abschalten oder sich nicht 1,5 Minuten, 2 Minuten, 3 Minuten einen Imagefilm oder einen Film allgemein anschauen können, dann ist einfach der Inhalt langweilig. Ne? Dann wollen, weil du guckst dir, wenn du selber an irgendwas Interesse hast, kannst du dir auch 30 Minuten oder eine Stunde irgendwas anschauen oder ein Tutorial reinziehen, wenn du das interessant findest, was du dir anschaust.
Ja, genau.
Aber ja, das sollte mindestens gegeben sein. Ich sag mal so, wenn roundabout 1 Minute jetzt. Und natürlich dann wohl auch immer.
Also es kommt einfach immer drauf an. Also es kommt einfach
Genau.
darauf an, was ich transportieren möchte. Ist es Fachpublikum, soll es anteasern, dass der Kunde noch länger auf meiner Website verbleibt, dass er mich anruft. Da würde ich sagen, eher kurze Sachen. Bei fachspezifischen Sachen kann man auch mal länger sein. Ne?
Bleiben wir
Oder
kurz so bei der Minute, so Pi mal Daumen. Das muss natürlich auch ordentlich gemacht werden und das dauert ja auch und man muss sich das auch jedenfalls Korrektur schleifen und sowas, aber Pi mal Daumen. Von du beginnst mit dem Schnitt, also bist fertig mit dem Dreh, beginnst mit dem Schnitt. Wie lange brauchst du, um das fertige Produkt dem Kunden dann zu schicken?
Für einen einminütigen Imagefilm. Ja, also es gibt so verschiedene Faustformen, die sagen, ein Drehtag gleich 3 Schnitttage. Ich behaupte jetzt mal, dass ich 2 Schnitttage brauche.
Okay, also bist ja eigentlich doch relativ flott, also doch.
Ja, doch schon. Also kommt natürlich drauf an, also wie viel man auch gefilmt hat, aber das sollte man schon rechnen, ja. Weil das sind so viele Prozesse, die da stattfinden, von Eindigitalisieren und das Projekt anlegen. Okay, das ist das Erste. Und dann das ganze Material auch sichten, einen Rohschnitt machen, dann mit Effekten arbeiten. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Ja, und im Endeffekt muss es ja auch harmonieren zur Musik. Ja, es muss eine Geschichte erzählt werden. Das Storytelling ist absolut super wichtig. Ja, und es schluckt einfach richtig viel Zeit und weil es eben sehr, sehr viel Arbeit ist. Ja, genau. Und das merken ja auch die Leute dann wahrscheinlich, heute dann kann ja im Prinzip ja jeder filmen. Ja, jeder hat ein Handy, immer draufhalten, keiner schneidet eigentlich. Also ganz wenige Menschen, glaube ich, jetzt schneidet irgendwie dann tatsächlich ein schönes Urlaubsvideo, wo er im Urlaub immer seine Sachen gemacht hat. Warum schneidet er es nicht? Weil der Markt, wenn er es dann wirklich macht, vorhat zu machen, wie zeitaufwendig das ist und wie viel Arbeit dahinter steckt, das zu schneiden. Ja. Und deswegen, klar, das geht dann zum Kunden. Der Kunde hat dann praktisch noch die Möglichkeit, Korrektur mit einzubauen. Oder er sagt, also viele, viele Filme bei mir, die gehen 1:1 durch. Ja, der Subkunde sagt, geil, wow, cool, so habe ich mir das vorgestellt. Also, ist noch besser geworden, als ich mir das vorgestellt hatte. Und von dem her, ja, für 2 bis 3 Tage, sage ich jetzt mal. Weil Color Grading ist noch ein weiteres Thema, was über die letzten Jahre noch so hinzugekommen ist. Also praktisch die Farbgebung für einen Film, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Ist mehr als nur ein Filter drüber legen. Ja, wie manche Kunden denken, ja, sie macht da noch einen Filter, oder? Sagen manche. Ja, okay, sage ich ja, so in der Art. Ich mache noch einen Filter.
Ja, geil, gehen wir da vielleicht mal rein. Was nutzt du? Es gibt ja, also wenn du jetzt da schon Color Grading angesprochen hast, dann machst du ja bestimmt alles über Da Vinci, oder?
Nein, also ich schneide auf Premiere, ich schneide nicht auf Da Vinci. Für meine Begriffe ist Da Vinci überbewertet.
Krass, das hätte ich
Das
jetzt nicht
würden die Da
gedacht.
Vinci-User wahrscheinlich nicht gerne hören, aber so ist es, das ist meine Meinung. Ich habe es probiert in Da Vinci. Also ich glaube einfach, dass jedes Tool, sei es das Premiere, Final Cut oder Da Vinci oder auch von mir aus Avid noch, dass alle Schnittprogramme ihre Vor- und Nachteile haben. Ich schneide einfach seit Jahren auf Premiere. Das hat sich bei mir einfach bewährt. In Verbindung mit After Effects, Photoshop, ist das für mich einfach die Nummer 1. Ja, und
Ja, geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Also, weil deine Qualität ist ja auch mega. Deswegen dachte ich so, okay, wenn der jetzt hier schon so viel reinbuddert und so viel Erfahrung hat, dann wird er wahrscheinlich so ein Da Vinci-Cutter sein. Weil jeder Filmemacher, mit dem ich gesprochen habe, der professionell und auch extrem gut das macht, die machen das alle mit Da Vinci, weil die schwören alle drauf, Color Grading, dies, das, jenes, ist nicht so wie bei Premiere und das kannst du in die Tonne treten, das ist
Das
viel
ist
besser
natürlich
dort und
auch eine
so.
Frage, also behaupte ich. Das ist wie Apple und Microsoft. Also, ich meine, Premiere gibt es schon so viele Jahre und da kann man genauso gut graden. Ich sag mal so, also es kann vielleicht sogar sein, dass, wenn es wirklich ins super Detail reingeht, Da Vinci besser sein mag. Ja. Aber bis man mal an diesem Punkt ist, dass man so tief ins Detail rein möchte, muss so vieles anderes vorher alles passen und stimmen. Nur weil ich ein geiles Color Grading habe, muss der Film noch lange nicht gut sein. Also sicherlich ist es extrem wichtig, ein gutes Color Grading zu haben, auf jeden Fall. Aber das allein macht noch nichts alles aus. Also, ich meine, Hollywood, die machen ihr Grading wahrscheinlich alle in Da Vinci oder viele. Aber ich bin ja nicht in Hollywood.
Richtig, ja, aber sieht schon sehr gut aus, deine Arbeit. Also ich würde auch vielen empfehlen, viele dann, die wollen ja dann alles in Roh und hier was weiß ich, S-Log und Pipapo, ne? Aber teilweise würde ich sagen, konzentriert euch erstmal auf den Schnitt und auf die Geschichte und teilweise Sachen einfach direkt aus der Kamera sogar und dann natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten. Aber für viele ist es, sage ich mal, schwer, aus diesem komplett grauen Bereich überhaupt erstmal auf den Standard zu heben, dass es so gut ist, wie es, sage ich mal, schon mal optimiert von der Kamera rauskommen würde, bis sie überhaupt dann, weil viele verschießen sich das dann, wenn sie Color Grading nicht beherrschen und dann versuchen danach natürlich nochmal was rauszuhauen und viele haben auch nicht so das Auge dafür und wenn man halt stundenlang vor dem PC ist und die Farben schon gar nicht mehr so sehen kann und schon müde ist, dann verhaut man sich das auch mal ganz gut, also das muss man auch beherrschen, also Color Grading ist
Genau,
jetzt, sage ich mal,
genau,
nicht
genau.
einfach, ne?
Und in gewisser Weise, natürlich, wenn ich ein Budget habe von fünfstellige Produktion oder sechsstellige, wenn jemand sechsstellige Produktion macht oder so, ja, dann hat natürlich auch das Color Grading einen hohen Stellenwert und dann kann man auch viel Zeit damit verbringen, das zu machen. Aber ich bin ein Einzelkämpfer, ja, und ich muss jetzt nicht, sage ich jetzt mal, nur weil der Kunde vor der Kamera zwei graue Härchen hat, daraus jetzt irgendwie die grauen Härchen wegmachen oder sowas. Das dürfen dann andere machen bei Budgets von 100.000 Euro oder so. Ja. Also ich glaube, du
Richtig.
weißt, was ich meine, oder?
Klar. Aber wie gesagt, die können sich ja die Leute mal später mal deine Arbeiten anschauen, die sind ja auf dem High-End-Level schon richtig geil. Also da gibt es ja auch nichts zu meckern. Was für ein Kamerasystem nutzt du? Also was ist so dein Go-To-Equipment, wenn du jetzt so einen Film drehst?
Also ich nutze eigentlich seit Jahr und Tag die Sony Systemkameras, also die spiegellosen, die A7. Also mit der A7 ging ja eigentlich vor 15 Jahren circa alles los. Sony waren die ersten, die damals praktisch eine spiegellose Digitalkamera auf den Markt gehauen haben und die habe ich mir damals gekauft. Und auf der Linie bin ich bis heute geblieben, weil mich Sony da einfach immer überzeugt hat und mittlerweile habe ich die Sony FX3. Das ist praktisch die Cinema-Line-Kamera von Sony und basiert praktisch auch auf der A7. Ja, da schreibt auch gerade jemand A7 IV, nehme ich auch immer absolute Bombe. Genau, also tolle Kamera. Ich mag kleine Kameras, also ich halte nichts von großen Mühlen. Also es sind für meine Arbeit einfach nichts. Die haben für mich keine Daseinsberechtigung, bin ganz ehrlich. Also das dürfen kaum andere machen dann, aber das ist nicht meins.
Kein Problem. Wie ist das mit Objektiven? Gibt es da immer so deine zwei, drei, vier Lieblingsobjektive oder machst du alles mit einem Zoom-Objektiv oder wie sieht das aus?
Habe verschiedene Objektive. Tatsächlich nutze ich oft Zoom-Objektive. Also ich habe auch Tamron und auch schon mit G-Master gefilmt und alles und auch ein paar Festbrennweiten. Aber wenn ich jetzt, also ich habe meistens immer drei Objektive dabei und da habe ich Brennweiten von 14 mm bis 180 mm und ja, damit habe ich einfach alles abgedeckt, was ich brauche. Ja. Also 14 mm Hammer, wenn ich einfach ganz viel zeigen möchte und wenn ich mal in den Telebereich rein will, kann ich bis zu 180 gehen und das ist für mich einfach perfekt, ja, und Ich brauche nicht unbedingt die Festspringweiten. Also, da hätte ich dann wahrscheinlich zu viele Objektive, weil wir zu oft am Wechseln. Und ich mag es einfach, mit den Zoom-Objektiven flexibel zu sein. Das ist für mich immer ganz wichtig. Das ist für mich sehr ausschlaggebend. Da mag jetzt auch jeder Filmer anders drüber denken. Es gibt die Filmer, die drauf schwören, dass sie nur Festbrennweite drehen. Okay. Ich glaube, das ist egal, ob Kamera, Schnitt oder Technik, da hat jeder Filmer sein eigenes Ding und seine eigene Linie, mit der er klarkommt oder auf die er schwört. Ja. Und das muss jeder dann für sich selber wissen, einfach. Ja.
Ja, also da gibt es, glaube ich, viele Wege, die nach Rom führen. Und Hauptsache das Endergebnis sieht halt gut aus und der Kunde ist halt happy. Ne? Das ist so das Wichtigste überhaupt, dass das dann, ob das mit Da Vinci, ob das mit Premiere, ob das jetzt Festbrennweite ist, Zoom oder sowas, Hauptsache das Endergebnis ist geil. Auf jeden Fall sehr schön hier. Jenny haut wieder ordentlich Fragen raus, so muss das sein.
Eine
Falls.
Frage, ob ich mit dem Tele zufrieden bin für Tempo. Ja, bin ich sehr, absolut. Also ich hatte 70 bis 180 von Tempo. Und also wenn ich mir dann das Team Master vergleiche von Sony, ja, das ist 70-200. Also ganz ehrlich, die Unterschiede sind, also die Defizite sind marginal, meiner Meinung nach, wirklich. Und was ich einfach auch so liebe an den Tamron-Objektiven ist folgendes: die sind einfach so leicht. Die sind einfach so leicht. Ja, beim G-Master habe ich solche dicken Dinger und habe so ein schweres Gepäck dann hier auf meiner Hand. Tut irgendwann das Handgelenk hier weh. Und bei den Tamron sind sie einfach so super flexibel, sind so klein. Und ja, das liebe ich einfach.
Sehr gut. Dann, bevor natürlich dieser Film gedreht werden kann, musst du ja auch, sag ich mal, ein Storyboard und sowas machen. Beziehungsweise machst du ein Storyboard oder gehst einfach hin, drehst du so Yuki-Yuki, mal gucken, was ich mache, oder besprichst das vorher mit dem Kunden, wie läuft das, so eine Planung ab?
Ja, also früher, ganz am Anfang, habe ich tatsächlich nie ein Storyboard gemacht, aber schon einige Jahre her. Das war einfach zum Kunden und hat mal losgedreht und so. Heute ist Storyboard einfach für mich unverzichtbar, weil ich einfach mit dem Kunden vorher ganz genau briefe, auch über Zoom. Wenn ich angenommen mal den Drehort, wenn der Kunde irgendwie weiter weg ist und ich nicht extra hinfahren kann, dass der Kunde mir praktisch über Zoom auf dem Tablet oder mit dem Handy seinen Laden zeigt oder sein Geschäft oder die Firma, dass ich einfach schon mal einen Eindruck habe, was da auf mich zukommt, wie es da aussieht. Ja, dann mache ich ein Storyboard, ganz klar. Und dass dann wirklich so sekundenmäßig genau getaktet und auch geschrieben praktisch mit Bild oder Timecode und Szenenbeschreibung, wie praktisch der Film dann aufgebaut ist. Ja. Also bei Imagefilmen und Produktfilmen, natürlich gibt es auch so Event-Movies, was man hier gerade im Hintergrund sehen, glaube ich. Ja, so After-Movies, After-Event-Movies. Da geht man natürlich hin und fängt einfach die Eindrücke ein, mischt sich unter die Leute und hält mit der Kamera drauf. Ja.
Genau, das ist ja wie eine Dokumentation dann quasi, das wird ja dann nicht geplant oder das wird einfach dokumentiert dann dementsprechend. Jenny, nochmal, wie viel hast du für deinen ersten Videoauftrag bekommen? Erinnerst du dich noch an deinen ersten Videoauftrag?
Puh. Mein allerersten Videoauftrag. Da müsste ich gerade in meine Buchhaltung nachschauen, verzweifelt sehen, was ich da für eine Rechnung geschrieben habe. Da könnte ich es dir sagen, aber ich weiß es gerade echt nicht. Nee.
Ja, wird wie jeder, ne? Man fängt an, macht das erstmal für ein paar Hunderter, dann nahezu nichts, ne? Um erstmal irgendwie reinzukommen. Fängt jeder mal an, ne? Ist ja klar, aber.
Ja, also wenn ich mir das überlege, wie man früher teilweise abgespeist wurde, ja, wurde man, also mit dem Geld konnte man teilweise eigentlich, wenn man es wollte, sich nicht leben, so.
Nee,
Ne?
das war eine Aufwandsentschädigung, wenn überhaupt, aber. Klar, jeder fängt mal an, ne? Die Qualität war ja auch damals noch nicht so gut, man musste auch erstmal reinkommen.
Ja, man hat, also ich will es nicht negativ oder so darstellen, aber man lernt ja auch in der Zeit, ja. Man muss ja auch Step by Step gehen und ist auch ganz gut, wenn man mal als Kameraassistent bei einer größeren Produktion dabei ist und nur die anderen hält. Macht zwar nicht so viel Spaß, also zumindest nicht. Aber es ist eine Erfahrung und mit jedem Projekt, das man eigentlich so macht, wächst man auch einfach so.
Ich denke, ich will alles von dir wissen. Wie macht man
Ich bin da kein,
sich als Fotograf
ich
bzw.
bin kein
Filmemacher?
Fotograf, tut mir leid, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also mit Engagement, Motivation, Learning by Doing, alles sich ja selber reinfuchsen, ich glaube, das ist schon das Wichtigste. Ne? Also ich finde einfach, es ist wie bei einem guten Handwerker oder bei einem guten Schreiner oder so, der tolle Möbel macht. Ich glaube einfach, die haben ganz viel Leidenschaft und Ehrgeiz auch. Und
Sehr gut.
ja.
Wenn du jetzt, sag ich mal, damals hast du ja mit der Fotoagentur und Fotografie eigentlich begonnen. Jetzt ist ja, sag ich mal, primär eigentlich nur noch Film. Vermisst du gar nicht mehr das Fotografieren oder sagst, okay, ab und zu muss man vielleicht für das Thumbnail oder ein paar Bilder da schießen, das reicht dir? Oder sagst du, das komplett Film ist so mein Ding, Fotografieren ist eigentlich gar nicht mehr so deins?
Also Film ist schon absolut mein Ding, total. Fotografie, ja, ich fotografiere schon auch und bin heute auch immer wieder beeindruckt, was für tolle Fotos mein iPhone machen kann. Aber hin und wieder fragen mich auch Kunden, ja, könnt ihr ja noch fotografieren und so. Ich behaupte es jetzt nicht explizit, aber wenn Kunden mich danach fragen, mache ich auch manchmal Fotos und ja. Also fotografieren, ja, also jetzt nicht so meine, also das ist schon auch schön, also könnte ich mir schon auch vorstellen, aber Filme machen finde ich halt noch schöner.
Gut. Dann, Jenny fragt, willst du mal sagen, man kann von Porträtfotografie leben? Das kann ich dir beantworten. Ja, kannst du. Kannst dir mal das letzte Interview mit meiner Kundin Viktoria Schmitz, die hat mich letztes Wochenende besucht, anschauen. Die macht 18.000 Euro im Monat mit Porträts, also kannst du mit Porträts auch leben. Ne? Aber schau dir das Interview mit ihr mal kurz an, das ist auf meinem YouTube-Kanal. Dann zur nächsten Frage, was war die schlimmste Erfahrung mit einem Kunden bisher?
Dass er nicht gezahlt hat oder dass er sich nicht an die Vereinbarung gehalten hat. Das war.
Aber war das schon alles fertig? Also hast du den Film schon geschickt und es war alles im Kasten oder wie oder was?
Ist schon lange her. War ziemlich komplex damals. Eine Geschichte, aus der ich gelernt habe. Ja, also das war da, das ist schon so lange her, ich kann mich an die ganzen Details gar nicht mehr erinnern. Da waren so viele Sachen dann im Endeffekt. Ja. Aber das war einmal und schon lange her, habe die Erfahrung gemacht und draus gelernt, sag mal so.
Jawohl,
Das war
ja.
gut. Also es war halt, es ging dann halt auseinander, das war halt dann nicht so schön, muss man sozusagen. Man hat
Ja, man ist, kann ja nicht sein ganzes Leben immer mit jedem d'accord sein. Ne? Manchmal passt ja auch vielleicht persönlich nicht oder so, was weiß ich was. Oder der da irgendwie missgebaut ist, muss ja nicht immer an dem Filmemacher liegen. Also gegenseitig, das gibt es ja auch nochmal als Menschen. Gehen wir mal an die andere Seite. Was war die schönste Erfahrung mit einem Kunden bisher?
Irgendwie dachte ich tatsächlich, dass diese Frage heute kommen könnte. Die schönste Erfahrung. Das ist tatsächlich ganz schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Also
Keine Ahnung, wurde es dann noch mal nach dem Dreh eingeladen auf eine fette Party, da war da Leonardo oder keine Ahnung, bist du zum Set gekommen und die haben dir irgendwie rote Rosen hingelegt, hat irgendwas, gab's da was?
ja, also es kam schon öfters vor, dass ich nach einem Dreh auf jeden Fall da zum Essen eingeladen wurde. Auch ganz reichlich. Also, dass man wirklich sehr, sehr gut essen ging. Das kam schon des Öfteren vor. Also, das finde ich immer sehr, sehr nett, wenn ich bei dem Kunden, auch wenn ich beim Dreh bin und der sagt, komm jetzt mal Mittagspause, ich hole eine Pizza und ich bestelle uns was. Da weiß man ja auch nicht immer, wie tickt der Kunde da. Zwischendurch muss man ja mal eine Pause machen, ganz klar. Aber das allerschönste Erlebnis, Also, ich meine, ich durfte mal Hubschrauber mitfliegen und die war viel im Ausland oder auch schon im Ausland, eben in tollen Hotels. Also, ich habe schon in das Hotel-Suite geschlafen. Ich glaube, da kostet die Nacht 2000 Euro in so einem Hotelzimmer. Das sind natürlich schon so Erlebnisse
Ja, klar, ja.
und so Einblicke, die sind einfach cool, ja, und macht Spaß. Also, aber es sind viele, viele, viele gute Momente. Also ich kann es keinen herausragenden Moment sagen. Das ist der Moment, den ich nie vergessen werde. Den weiß ich jetzt spontan nicht, ehrlich gesagt.
Ja, alles gut, ja. Viele kleine Momente natürlich auch und immer auch schön mit den Kunden auch die Wertschätzung. Aber hätte ja sein können, dass dann dieser eine Bam-Moment, wo du aus den Socken gekommen bist, ne, kann ja eher mal sein. Dann, wie bildest du dich aktuell in Filmen weiter? Oder bildest du dich aktuell überhaupt weiter? Sagst du, hey, du hast schon so viel Erfahrung und kannst das alles, das juckt dich nicht mehr, was andere machen? Oder hast du irgendwelche YouTube-Kanäle, wo du sagst, ein paar schaust du dir an, Amerikaner oder dies oder jenes? Wie machst du deine Inspiration? Wie lässt du sozusagen nichts anbrennen?
Ja, also die Inspiration kommt eigentlich tatsächlich fast schon automatisch. Also zu sagen, hey, ich habe jetzt alles Intus, ich mache mein Ding. Das, was ich bisher gelernt habe, ich brauche mich nicht mehr weiterzubilden. Also ich glaube, wenn man diese Einstellung hat oder diese Sichtweise, dann kann man es eigentlich vergessen. Nee, also ich bilde mich im Prinzip dadurch ständig weiter, dass ich auch die Sachen von anderen angucke. Ich meine, auf YouTube, Insta sieht man ja alles Mögliche. Es gibt auch mittlerweile viele Influencer im Videobereich, total viele. Und da sieht man immer wieder neue Sachen oder Effekte auch. Und dann überlegt man, wie hat der das gemacht. Und da gibt es dann schon einige YouTube-Kanäle, die ich gerne anschaue. Und wieder, also Premiere Egal ist zum Beispiel eine YouTuberin, die ich ziemlich cool finde. Also Premiere Egal, sie spricht über Premiere. Also hauptsächlich zur Software-Geschichten, ja. Also.
Ja, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das schon dann schon so sehr spezifisch und kann teilweise ja auch, sag ich mal, wenn es um ein Software geht, auch manchmal ein bisschen trocken sein. Es gibt ja viele, die schauen sich ja diese ganz normalen, ich sag mal so Mainstream, Peter McKinnon, Matthew und so, wie die alle heißen. Und
Also das ist für mich dann Peter McKinnon, okay, habe ich auch schon geguckt, ganz am Anfang mal, aber irgendwie mord man besser Influencer dann ziemlich schnell. Oder dieser Matti, der auch dann schon mit dem Peter McKinnon irgendwie Sachen gemacht hat. Ja, also da geht es dann einfach nur noch um Show, um Selbstdarstellung. Und da steckt dann auch ein ganzes Team dahinter. Das hat ja nichts mehr mit wirklich persönlichen Erfahrungen zu tun, mit Equipment oder mit Technik oder mit Software, die man mit anderen teilen möchte. Darum geht es bei den Leuten meiner Meinung nach nicht mehr. Das ist Unterhaltung. Aber für diese Art von Unterhaltung sage ich jetzt mal, nee, also das ist cool. Vielleicht mal ab und zu, also Peter McKinnon hat schon das ein oder andere gute Tutorial, auch gerade mit After Effects, mit so einer Typografie oder sowas geht. Aber dass ich da jetzt von irgendwelchen Influencern alle Videos immer anschaue, so ist es dann bei mir doch nicht.
ja, bei mir auch so. Damals habe ich mir auch viel mehr noch von seinem Zeug angeschaut. Mittlerweile ist wirklich sehr stark Unterhaltung und er macht auch gar nicht mehr so viel im Foto und Film, sondern es geht dann wirklich in andere Projekte und so. Hat auch gesagt, dass er das in anderen Gebieten mehr so ausbauen will. Und ab und zu natürlich, wenn man, keine Ahnung, isst und so und man ist alleine, gut, dass man sich irgendwas reinzieht, dann kann man auch ein bisschen was schauen wegen dem Schnitt oder sowas oder wie bringt er das rüber oder das rüber. Also gibt da schon ein paar Sachen, wo man sich dann immer inspirieren lassen kann oder Ideen holen kann.
Ja, genau.
Weil es muss ja nicht immer gleich vom Tutorial, was er gleich durchgibt, sondern man kann sich einfach schauen, wie ist der Bildaufbau, was zeigt er genau, was ist im Hintergrund und so. Also man kann ja auch so vom eigentlichen Video dann schon allein lernen,
Ja,
so teilweise.
genau. Ja, oder man guckt in die Beschreibungsliste oder die Beschreibung unter dem Video, was nutzt der für Equipment? Das finde ich mir auch schon ganz interessant. Oder was hat er jetzt für eine Kamera genutzt oder welches Objektiv, was für ein Licht? Das ist schon auch ganz interessant, ja. Und das Interessante ist auch tatsächlich in der Software, man muss die Sachen einfach mal ein paar Mal gemacht haben, weil sonst vergisst man das Video. Ja. Und ich schlage dann öfters mal an YouTube nochmal nach, wie ging jetzt nochmal der Effekt und ziehe mir das Tutorial nochmal kurz rein, so im Schnelldurchlauf oder mache mir Screenshots und drucke die dann aus und hänge die in meinen Ordner rein. Ja.
Ja,
Das ist schon nützlich, also das ist wirklich sehr, sehr nützlich, ja.
hab ich auch so gewisse Sachen, die ich einfach sonst nie mache. Keine Ahnung, wenn ich ein neues Hörbuch oder sowas habe, ja zwei Hörbücher aufgenommen bei mir. Und dann beim zweiten muss ich auch nicht mehr, welche Einstellungen waren das, dann habe ich das abgespeichert. Oder wenn bei YouTube manchmal so eine Waveform von der Audiospur, das merkt man sich ja nicht, wenn man das einmal macht. Ne? Dann speichere ich mir jetzt ab, das Tutorial oder so. Und dann schaue ich mir das nochmal an, wenn ich das normal machen muss. Das sind ja so viele Kleinigkeiten teilweise. Das kann man sich ja alles gar nicht, bei so einem Haufen Dingern, was man da alles machen kann, kann man sich das ja alles gar nicht merken.
Ja,
Wenn man
genau.
sozusagen so ein YouTube-Playlist-Ordner oder sowas gemacht hat oder irgendwie niedergeschrieben hat oder so, das hilft dann schon auf
Ja.
jeden Fall.
Ja. Also ich bin auch oft auf Instagram und bin immer cool. Dann kann ich ja so diesen in meine Mock-Liste oder wie das heißt. Kann ich bei Instagram machen. Ja, ich habe so viel in meiner Liste, was ich eigentlich kaum anschauen möchte, aber ich komme einfach gar nicht dazu. Ja. Weil es mittlerweile auch hier sehr vieles hat, was man umsetzen könnte oder umsetzen kann. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema, was ich vorher schon gesagt habe. Da muss jeder Filmer und Macher so seinen eigenen Weg finden, was er umsetzen möchte. Also man kann nicht wie ein Effekt oder ich will auch gar nicht ständig irgendwie jemanden kopieren. Das überhaupt gar nicht. Ja. Also ich will meinen eigenen Style machen, ohne jetzt irgendwie einen Abklatsch von einem bestimmten Filmemacher oder Influencer zu sein, der sein Color Grading so macht oder der die und die Effekte nimmt. Natürlich sind so Filme von Benny TK, oder Ben TK heißt er, glaube ich, der Influencer aus Australien, der so geile Travel-Videos macht mit den Mega-Transitions und mit den Effekten, finde ich ganz toll. Aber ich sag mal so, im Endeffekt muss man einfach auch den harten Schnitt beherrschen können. Im Schnitt. Ja. Und wenn ich hart, also harte Schnitte sind für mich einfach Schnitte ohne Wände, so wie man es gerade im Hintergrund sieht, in dem Film, da der ist es zum Beispiel komplett ohne irgendwelche Transitions oder Blenden gemacht. So, und das zu beherrschen, finde ich, ist einfach sehr, sehr wichtig. Und das stellt für mich fast die größte Kunst dar. Ja.
Ja, finde ich auch. Man sollte erstmal die Grundlagen quasi beherrschen, wie man sozusagen alles ohne irgendwelche Spielereien gut rausbringen kann. Weil wenn du den ganzen Tag nur irgendwie an Spielereien drinne bist, das Video kann auch sehr amateurhaft dann am Ende rausgehen, wenn die ganze Zeit nur irgendwas von links nach rechts fliegt, irgendwelche Transitions, Blende hier, Blende da, dann sieht das manchmal einfach so komplett zusammengewürfelt aus. Und wenn man erstmal die Grundlagen beherrscht, ein gutes Video so raushauen kann, dann kann man dann auch mal überlegen, jetzt, keine Ahnung, machst du eine Transition hier, jetzt machst du die Blende da und dies, das, jenes. Dann ist das besser so rum, anstatt dass du jedes Mal irgendwie dann so würfelst, ob das jetzt am Ende gut oder schlecht wird, ob das jetzt ein guter Effekt war oder ein schlechter Effekt.
Ja, also man sieht
Dann
ja,
kommt,
ja das sind eher so unterschwellige Sachen mit den Effekten. Also Effekte oder Transitions dürfen auf gar keinen Fall irgendwie den Film dominieren, sondern jeder Effekt soll im Prinzip auch eine Überraschung sein. Genau, so sehe ich das. Das ist so das
korrekt.
Mehrwert von ihm.
Das sollte man so auch so als Powerwaffe manchmal nutzen. So manchmal schaue ich mir auch so ein paar Sachen an, wo dann wirklich so eine perfekte Transition im Video war, wo ich dann sage, das war richtig geil. Das hat er richtig gut gemacht. Aber das muss dann wirklich haargenau passen und nicht dann die ganze Zeit so halbherzig da irgendwie von links nach rechts kommen oder so.
Ja, genau, das muss einfach, das muss passen auch, ja. Oder manchmal muss man auch schon genau beim Dreh wissen, okay, wenn ich so eine Transition habe, zum Beispiel, da muss ich dann schon genauso drehen und die Szene genau kennen, dass ich weiß, ja, okay, dass ich die Transition überhaupt so einbauen kann. Also, ich hatte zum Beispiel mal einen Dreh mit einem Model. Da haben wir ausgemacht, okay, wir waren für so Klamotten war das und dann hatte die so einen Mantel an, so, just so einen schwarzen Mantel, dann läuft die praktisch schnurstracks hinter einem Baum. Und auf der anderen Seite hat sie einen roten Pelzmantel an, ja. Und das muss ich beim, also dieser Effekt, es geht so schnell, das sind 2, 3 Sekunden, läuft es im Film ab. Aber da muss ich dann natürlich genauso drehen, dass das Model, also dass der Film wirklich flüssig bleibt und harmonisch, wie das Model praktisch hinter dem Baum auch vorgeht und nachher mit einem anderen Mantel angezogen wieder rauskommt. Ja. Das sind so die feinen Nuancen. Also ich hoffe, du
Klar, ja.
weißt, was ich meine.
Ja, das
Ja. Und
muss man erstmal hinbekommen, dann auch gleich.
seamless, also das heißt ja seamless transitions. Die seamless
Richtig.
machen, ja. Ja. Und viele, also viele Seamless Transitions sind meiner Meinung nach gar nicht nur Seamless Transitions, wenn man welche kaufen kann. Deswegen nutze ich das alles sehr, sehr dezent, muss man sozusagen.
Sehr gut. Dann kommen wir zu den Entweder-oder-Fragen. Du musst dich für eine Sache entscheiden und es geht dann nicht darum, ja, wenn der Kunde das nimmt, dann nehme ich das oder wenn ich so drauf bin, nehme ich das, sondern was hast du am liebsten? Was würdest du nehmen, wenn alle anderen Sachen komplett egal wären? Wenn das Geld egal wäre und sonstiges, was du am liebsten machen würdest? Okay, bist du ready?
Okay, ich bin, lass mal hören, ja.
Ganz entspannt. Tageslicht oder Kunstlicht?
Tageslicht.
Warum? Als Filmemacher kannst du ja dann alles beherrschen, wenn du Licht beherrschst, oder? Hast du auch bei der Produktionsfirma gelernt, wahrscheinlich.
Kunstlicht kommt ja auf diese. Entweder oder. Okay, also jetzt habe ich hier alles Kunstlicht.
Okay. Einfach weil du dann beherrschen kannst das Licht, ne? Wahrscheinlich dann.
Ja. Aber ich will mal kommen mit Tageslicht. Also.
Sehr gut. Dann analog oder digital?
Ja,
Also
digital.
jetzt natürlich, weil du hast ja das damals ja auch diesen Prozess gemacht und es gibt auch Leute, die lieben dieses Analoge und so, aber du sagst, wenn, dann digital nur noch.
Ja, digital auf jeden Fall.
Okay, dann Spiegelreflex oder spiegellos?
Spiegellos.
Jetzt
Ganz
glaube ich
klar.
15 Jahre her, also hast du gesagt, schon jetzt, die das letzte Spiegelreflexkamera
Ja,
her?
also 13, 14 Jahre sowas. Ja. Die erste R7 von Sony, das war die erste. Ja.
Krass, okay, ja, schon mal ganz gut. Dann Schwarz-Weiß oder Farbe?
Farbe.
Ja, du hast wahrscheinlich in deinem Bereich nutzt ja so gut wie nie Schwarz-Weiß, ne?
Nee. Also ich habe tatsächlich vor letztens Musikvideo gemacht, das ist schwarz-weiß, aber da hat es dann auch gepasst als Stilelement. Ja. Aber das ist die absolute Ausnahme, schwarz-weiß.
Dann aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau? Mit aufwendigem Shooting meine ich sowas, keine Ahnung, beim Drehort, Licht, Kamera, Action, Model, Requisiten, muss alles für den einen Shot. Oder sagst du einfacher Aufbau, du gehst hin, nimmst da einfach auf, quasi Gimbal drauf und los geht's, relativ entspannt.
Ich mag kleines Besteck. Also dann, man so ganz viel, wenn es nur um einen einzigen Shot geht, dass man so viele Requisiten braucht und so viele Details beachten muss, das mache ich gar nicht so. Also gerade so Produktfotografie oder Produktfilme, also zum Beispiel jetzt, was es da so gibt, gerade so ein. Da gibt es auch so Influencer, die das machen, wie heißt der, der dann die Flaschen da so öffnet und die Bierflasche und der Kronkorken springt durch die Gegend. Das sieht alles total toll aus, ja, aber ist brutal anstrengend, ja, auch nein. Also ich mag lieber die Sachen, wo ich Bewegung habe, wo ich rumlaufen kann, Gimbal. Aber nicht immer Gimbal, also kommt ganz drauf an.
Okay, sehr gut. Dann im Studio shooten, Outdoor shooten, also beim Kunden und so weiter und so fort, oder zu Hause? Wo filmst du am liebsten?
Outdoor beim Kunden.
Sehr
Ja.
gut. Einfach wahrscheinlich auch durch die Reise Eindrücke ein bisschen rauskommen, ne? Das
Ja, also im Schnitt bin ich ja dann nachher noch genug im Büro. Und von dem her, ich mag ja gerade diese Abwechslung, dass ich zum Kunden komme, was anderes sehe, hinter die Kulissen schauen kann. Ja. Aber ab und zu kommt es auch vor, dass ich hier mal bei mir drehe oder letztens habe ich einen Werbespot gedreht. Für den Kunden mir am Schwedenofen mit Feuer und er trinkt da sein Bierchen, also ein Protagonist eben. Und da ging es um die Hauptatmosphäre, die wir hier gerade haben, für diese Biermarke rüberzubringen. Und das habe ich tatsächlich bei mir gedreht, ja, und nicht beim Kunden.
jawohl. Hallo. Dann, was ist die Filmmacherei oder Film für dich?
Ja, Berufung und Leidenschaft, ja. Und auch Qualität zu liefern und natürlich natürlich auch davon leben zu können, ganz klar. Nur kreativ sein und keine Brötchen kaufen zu können, das bringt natürlich auch nichts.
Richtig. Dann, was würdest du tun, wenn es den Film nicht geben würde?
Da würde ich fotografieren.
Okay, was würdest du machen, wenn es Fotografieren und Film nicht geben würde?
Würde ich denn zeichnen? Ich glaube nicht. Dann würde ich vielleicht wahrscheinlich was Handwerkliches machen. Nee,
Wie kannst du
schreiben
auf
oder Zimmermann
so handwerklich, so das wäre so dein Ding?
oder ja, eher dann schätzungsweise.
Wie kamst du davor auf Zeichnen? Zeichnest du gerne? Also kannst du zeichnen so ein bisschen?
Ja, so ein bisschen schon, also, aber ich zeichne lieber in Photoshop. Ah, ja, genau. Also, es gibt andere Leute, die besser zeichnen, aber ich finde es nicht uninteressant, sag mal so.
Ja,
Ich
ist
bin
gut, wenn man so ein bisschen was
einfach
macht.
total digital, also in der Hinsicht, muss ich einfach sagen.
Ja, ist gut, kann man ja auch irgendwie einbringen oder also wenn es allein nur schon ist, nur irgendwas darzustellen oder auch zum Zeigen später den Kunden oder so, keine Ahnung, da kann man ja vielseitig irgendwie anwenden.
Ja,
Das ist
das
schon
geht
ganz
gut,
gut.
so skizzenmäßig, das geht natürlich schon, klar. Ja, doch, doch.
Sehr, sehr gut. Und ja, dann mein Lieber, ging doch ganz schnell und flott. Ich habe dir ja gesagt, so ungefähr 60 Minuten. Du so, boah, 60 Minuten, ob ich das schaffe, was wir da quatschen. Ging doch rucki zucki, Mensch, hier 60 Minuten, das war ja hier ein Schnipser. Alles ganz entspannt. Wenn man über dieselbe Leidenschaft spricht, dann geht das immer wie im Fluge.
Ja, ging jetzt relativ schnell vorbei, die Zeit, das stimmt, ja.
Das geht immer. Dann auf jeden Fall mein Bester für die Leute, die jetzt, sage ich mal, zuschauen und sagen, hey, das, was der Gute hier macht, der macht einfach richtig gute Arbeit. Wo kann man dich am besten kontaktieren, falls man Imagefilme, Recruitingfilme oder so mal machen möchte?
Ja, einfach, man kann gerne auf meine Website gehen. Also, HEP ist mein Name, HEP Film, HEPP Film, ein Wort zusammengeschrieben, hepfilm.de. Da findet ihr meine Kontaktdaten, dann könnt ihr mich gerne anrufen, mir eine E-Mail schreiben, info@hepfilm.de oder mir sonst auch eine WhatsApp schreiben. Auf Instagram bin ich auch, hepfilm. Und ja, da gibt es den Weg, mich zu kontaktieren dann.
Sehr
Und
gut.
würde mich freuen, wenn mich jemand meldet, natürlich, klar. Und ganz unverbindliche Anfragen natürlich auch, klar.
Sehr gut, mein Lieber. Dann vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wünsche dir natürlich noch einen wundervollen Abend. Und morgen Live-Call, falls du Zeit hast, 17 Uhr wieder reinkommen,
Alles
ne?
klar. Super. Danke dir und schönen Abend euch.
Gerne. Ciao.
Ciao.